Jugend als Moratorium oder Jugend als Transition? Was heißt das konkret? Jugend als Moratorium bedeutet, dass die Lebensphase Jugend als eine Schonzeit verstanden wird. Also etwas, was vor dem Ernst des Erwachsenenlebens positioniert ist, wo man experimentieren kann, wo man ausprobieren kann, wo auch Platz für hedonistische Bedürfnisse, für Spaß haben wollen ist, ja, wo man sich ganz auf das Hier und Jetzt, auf die Gegenwart konzentriert, wo man verschiedenste Identitätsexperimente startet und die Effekte dieser Experimente dann in die Persönlichkeitsentwicklung mit einbezieht. Wenn man Jugend als Moratorium denkt, ja, bedeutet das, dass man Jugendlichen generell einen sehr aktiven Part zuordnet, also dass man sie als Akteure und Akteurinnen sieht, ja, und dass man sie eigenständig in ihrer Gesellschaft der Altersgleichen handeln lässt. Das ist der eine Zugang. Der wurde in der Pädagogik, in der Jugendarbeit sehr stark forciert seit den 70er Jahren, in den 80er Jahren bis in die frühen 90er. Und dann hat der Wind so langsam ganz unbemerkt gedreht. Ich glaube, heute wird Jugend sehr stark als Transitionsphase verstanden. Ja? Das heißt, die Lebensphase Jugend ist eine biografische Phase, wo junge Menschen auf das Erwachsenenalter vorbereitet werden sollen. Ja, und gefördert werden sollen, so dass sie später dann einmal wirklich erfolgreich im Leben Fuß fassen. Ja? Ziel ist demnach ein optimierter Übergang ins Erwachsenen, in den Erwachsenenstatus. Ja? Und wenn Sie jetzt ein Forschungsprojekt einreichen, das den Titel Übergangsmanagement trägt, können Sie ziemlich sicher sein, dass das Projekt genehmigt wird. So ist es halt. Das kann man ja jetzt noch stehen lassen. Es ist ja nichts Böses, wenn man versucht, Maßnahmen zu setzen, die es jungen Leuten später erleichtern, im Leben, im Berufsleben, auch privat gut Fuß zu fassen. Das, was ein bisschen hellhörig macht, ist, dass wenn man Jugend nur als Transition denkt, ja, man akzeptiert, dass die Normen und Werte der Erwachsenengesellschaft als Entwicklungsnormen an in die Jugendlichen herangetragen werden. Und das wiederum bedeutet, dass man den Jugendlichen wenig aktiven Part zugesteht, ja, sondern sie einfach als Adressaten und Adressatinnen der eigenen Werte, der eigenen Vorstellungen und der eigenen Wünsche sieht. Ja? Ja, ich mache kein Geheimnis daraus, mir ist das Moratorium lieber. Sie, glaube ich, müssen für sich selbst entscheiden, wie sie sich positionieren. Und man sollte auch gesellschaftlich die Debatte führen, wie wir uns als Erwachsenengesellschaft gegenüber der nachrückenden Generation, gegenüber denen, die nach uns kommen, positionieren wollen. Ja? Und dabei dürfen wir durchaus auch mal kritisch darüber nachdenken, was wir so alles vorgeben oder was wir unreflektiert auch nachbeten. Ich beobachte in unserer Zeit eine große Faszination für Machbarkeit. Alles ist machbar. Ja? Dieses Motto fördern und fordern passt da ganz wunderbar rein. Ja? Und grundsätzlich finde ich es ja gut, dass man fördert und fordert. Aber man kann es auch übertreiben. Man kann es dann übertreiben, wenn man nicht darüber nachdenkt, was das konkret für junge Menschen in ihrem Alltag bedeutet. Wenn wir jetzt so bei den Schwächeren bleiben, ja, und denen sagt, ja, wir wollen euch fördern und wir tun euch aber auch fordern. Ja, und tut es an euch arbeiten, dann wird das schon. Und die Schwächeren schaffen es trotzdem nicht, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht sind sie im Moment nur in einer extrem schwierigen biografischen Phase. Ja? Sagt man ihnen, vermittelt man ihnen, so würde ich sagen, vermittelt man ihnen mit diesem Machbarkeitsdenken, dass das Problem bei ihnen liegt. Und nicht bei den Rahmenbedingungen oder bei der Situation, in die sie gerade reingeraten sind. Ja? Das heißt, den Schwächeren, die nicht mitkommen, die nicht mithalten können, wird vermittelt, dass sie sich einfach mehr anstrengen müssten. Dann wird es schon gehen. Ja? Das ist nicht unbedingt etwas, was Selbstwert fördert, sage ich mal ganz vorsichtig. Ja? Jetzt können wir natürlich auch auf die Seite der anderen blicken, die sie nicht zu den Schwächeren zählen, die zu den Durchstartern zählen. Auch für die ist dieser Machbarkeitsdiskurs durchaus eine Herausforderung. Früher war es ja so, dass man den Leuten gesagt hat, den jungen Leuten gesagt hat, haltet euch möglichst viele Optionen offen. Heute in Zeiten dieses Machbarkeitswahns vermittelt man ihnen, Ihr müsst die Optionen sehen und sie möglichst schnell, möglichst sofort offensiv nutzen. Also sofort richtig handeln und die Option nutzen. Und auch das bedeutet Druck. Und vor diesem Hintergrund der Machbarkeitsdebatte verändert sich die Grundmentalität der Jugendlichen. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Viele arbeiten daran, diesen Machbarkeitswünschen, die wir an sie herantragen, zu entsprechen. Und das bedeutet aber, dass sie sich aus idealistischen Denkwelten völlig ausklinken. Das bedeutet auch, dass sie vieles komplett anders verstehen in ihrem Alltag, als ich es zu verstehen gelernt habe. Beispielsweise war für meine Generation, also ich bin Mitte der 60er Jahre geboren, für meine Generation war ganz klar, was eine kämpferische Jugend ist. Eine kämpferische Jugend wollte die Welt verändern, verbessern. Ja? Wir waren irgendwie so naive Idealisten. Ja? Zumindest die Kämpferischen waren die naiven Idealisten. Ja? Wenn man sich heute anschaut, haben wir 40% der 16- bis 29-Jährigen, die sagen, ja, meine Generation ist eine kämpferische Generation. Hat mich ziemlich hellhörig gemacht und ich habe sofort qualitativ nachgehakt. Und ich habe gelernt, dass die heutige Jugendgeneration unter kämpferisch ganz was anderes versteht als ich. Die kämpferische Jugend von heute, die kämpft darum, selbst eine Chance zu bekommen. Die ist motiviert oder auch gezwungen, sich selbst zu behaupten. Ich habe da jetzt nochmal den Fabian, den Studenten der TU, der sagt, für mich ist kämpferisch fast so wie strebsam. Und als ich dann so ein bisschen einen Aha-Moment, einen Hoppala-Moment hatte, fragt er mich, wie kann man kämpferisch sonst noch verstehen? Oder der David, der schon ein paar Jahre älter ist, Ausbildung zum Grafiker macht, nach x Ausbildungswechseln, und der sagt, ja, jetzt muss ich wirklich anfangen, jetzt muss ich durchstarten. Erzählt über die Klassengemeinschaft in seiner grafischen Fachschule und er sagt, ich sehe in meiner Klasse natürlich auch die, die gute Leute sind und die Freunde von mir sind, aber ich sehe sie auch als Konkurrenz, weil sie eben wirklich gut sind. Ja, die sind Mitbewerber. Das heißt, der Trend geht hier in Richtung vom Mitmenschen zum Mitbewerber. Und auf der Werteebene tut sich generell sehr viel. Was wir in der Jugendwerteforschung beobachten, ist, dass junge Leute die gleichen wertebesetzten Begriffe verwenden wie wir Erwachsene, dass sie aber ganz was anderes mit diesen Begriffen verbinden. Kämpferisch ist wettbewerbsorientiert. Soziale Gerechtigkeit ist nicht so verstanden, nicht so kodiert, wie es jetzt im Politjargon, im gängigen Politjargon ist. Soziale Gerechtigkeit bedeutet Chancen. Chancen für alle, aber vor allem auch für mich. Oder Autonomie, Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung. Ich als eine, die Mitte der 60er Jahre geboren ist, hat mit Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung emanzipatorische Konzepte verbunden. Man wollte sich von Systemzwängen emanzipieren. Also Freiheit von etwas gewinnen. Das geht der heutigen selbstverwirklichungsorientierten Jugend sowas am A vorbei. Ja? Die verstehen meine Argumentation großteils nicht mal. Ja? Heute bedeutet Selbstverwirklichung sein eigenes Ding machen können. Also nicht Freiheit von etwas, sondern Freiheit zu etwas zu haben. Und das Erstaunliche ist, sowohl die Jungen als auch ich, wir sprechen von Selbstverwirklichung, reden aber über ganz was anderes. Also Wertebereich, ein heikler, aber interessanter Bereich. Interessant auch deshalb, weil junge Leute gewohnt sind, Werteelemente ganz bunt durcheinander zu mischen. Oft so nebeneinander zu setzen oder zueinander in Beziehung zu setzen, wie es aus Sicht vieler Erwachsener überhaupt nicht geht. Für junge Leute gilt hingegen, alles geht mit allem zusammen und zugleich gilt, alles wird permanent auf Brauchbarkeit überprüft. Also wenn die Werte nichts nutzen, dann brauchen wir sie auch nicht. Wir haben im Rahmen der letzten österreichischen Jugendwertestudie zum Thema Werte gearbeitet. Also wir wollten wissen, was junge Leute, junge Österreicher und Österreicherinnen unter dem Begriff Werte verstehen. Und da sind interessante Aussagen gekommen. Ich habe da zwei exemplarisch mitgebracht. Werte, das ist wie ein Geländer, an dem man sich festhält und dann entfernt man sich auch wieder. Ja? Also Werte haben nur bedingte Verbindlichkeit. Ja? Oder Werte, das ist etwas auf Zeit. Ja? Oder zweiter U-Ton, Werte, na, das ist so, man muss sie einfach auf die Alltagstauglichkeit testen können. Und dann kann man aus Erfahrung lernen, ob Werte einen guten Zweck erfüllen oder ob sie überholt sind. Ja? Das heißt, die Jugendlichen sagen, die Werte müssen im Alltag anwendbar sein, die müssen funktionieren. Hohe Ideale, die nicht alltagstauglich sind, die brauchen wir nicht. Ja? Ich habe vorhin gesagt, neben den vielen Krisen, die wir in den letzten Jahren beobachten konnten, ist neuerdings auch die Flüchtlingskrise hinzugekommen. Das Migrationsthema ein sehr heißes Thema. Wir sehen in der Jugendforschung, dass diejenigen, die eher zu den Gewinnern und Gewinnerinnen der gesellschaftlichen Entwicklungen zählen, die bildungsnahen Milieus, sich durchaus Migrationsoptimismus leisten können und diejenigen, die Angst haben, die Verlierer gesellschaftlicher Entwicklung zu sein, sehr oft Ressentiments entwickeln. Ja? Das heißt, die fühlen sich um ihre Chancen betrogen oder sie sehen ihre Chancen durch Zuwanderung gefährdet. Ja? Wir beobachten gleichzeitig, dass generell im Jugendsegment zur Friede, Freude, Eierkuchen, Multikulti-Haltung, wie wir sie schon mal hatten in den Jugendkulturen, als nicht mehr zeitgemäß erachtet wird. Und für diese Haltung finden sich natürlich auch Vorbilder in der Popkultur. Ja? Ich habe hier ein Zitat mitgebracht, eine Aussage von The XX, das ist eine britische Band, ja, die zu Togetherness befragt wurde oder interviewt wurde, also dieses Miteinander. Und ich denke, der Satz, der hier auf der Folie projiziert ist, der bringt die Sache wunderbar auf den Punkt. Die XX sagen, together ist ein schönes Wort, aber etwas zu süßlich. Coexist ist barscher und auch ehrlicher. Das heißt, wir haben es heute mit einer nicht Friede, Freude, Eierkuchen, Multikulti-Jugend, sondern mit einer Coexist-Jugend zu tun. Ja? Die Toleranz durchaus okay findet unter bestimmten Voraussetzungen. Ja? Toleranz bedeutet für diese Generation, dass man vieles akzeptiert, ja? Dass man andere so denken lässt, wie sie denken, ja? Und dass man auch nicht versucht, sie ständig anders zu machen. Ja? Und Toleranz gibt es immer dann, wenn man sich nicht um die eigenen Lebenschancen betrogen fühlt. Ja? Als Grundregel gilt, fremde Personen kann man schon tolerieren. Ich finde, es kann dir ja scheißegal sein, was die machen. Ein Zitat aus der letzten Jugendwertestudie. Und dann im Nachsatz hinzugefügt, zumindest wenn ja ich keine negativen Konsequenzen spüre. Also wenn ich in meinem persönlichen Lebensvollzug nicht negativ betroffen bin. Und jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, was dieser Toleranzbegriff bedeutet. Das heißt, gleichgültiges Nebeneinander. Ja? Und gleichzeitig natürlich auch nicht Position beziehen. So lang nicht Position beziehen, solange die eigene Position nicht gefährdet ist. Ja? Das ist ein bisschen irritierend aus meiner Sicht an der heutigen Jugend. Und ein zweites, das ich als irritierend oder vielleicht sogar als große Herausforderung empfinde in der Arbeit, im Dialog mit jungen Menschen, ist, dass viele so extrem deutungsbedürftig sind, aber gleichzeitig überempfindlich, was autoritäre Deutungen betrifft. Heinz Bude, ein deutscher Kollege, der sehr stark im Bildungsbereich arbeitet, aber auch zum Thema soziale Ungleichheit, erzählt über seine Studierenden. Er sagt, die positionieren sich überhaupt nicht mehr. Er will sie ein bisschen provozieren und sie beziehen nicht Position. Die sagen bestenfalls, Herr Professor, das ist aber interessant. Ja? Was heißt das, wenn es interessant ist? Ist das gut oder schlecht? Interessant ist eigentlich durchlavieren und nicht Position beziehen. Und als ich über diese Aussage von Heinz Bude gestolpert bin, bin ich gleichzeitig über Sebastian gestolpert, der ein Spiegel-Interview gegeben hat. Sebastian, ein 20-jähriger Deutscher, der über Politik spricht und sich outet, dass er sich nie wahnsinnig für Politik interessiert hat. Ja, und er nimmt zu Angela Merkel Stellung. Er sagt, ich war nie besonders politisch, aber ich habe ein positives Gefühl mit ihr. Ich finde sie irgendwie sympathisch. Ja? Das heißt, diese Jugend, die sich nicht positioniert, findet schnell was interessant oder findet auch vieles sympathisch, aber klingt sich in zentrale gesellschaftspolitische Fragen nicht wirklich gern ein. Ja? Ja, man will sich nicht festlegen, man soll sich vielleicht auch nicht festlegen. Wenn wir uns so umschauen, ist das Flexibilitätsparadigma, also das Ideal, flexibel zu sein, sich ständig zu verändern und sich neu anzupassen, ja ganz groß. Ja? Im Beruf ist es ganz wichtig. Ja? Jugendliche haben das tief inhaliert. Ja? Und sie übertragen die Logik, die im Beruf gilt, einfach schlicht und einfach auch auf andere Bereiche. Das müssen wir mal akzeptieren. Grundsätzlich lebt diese Generation sehr stark in Revisionsbereitschaft. Man ist nicht dafür, man ist nicht dagegen, man hält sich die Wege offen und man versucht am Ball zu bleiben und das ist ohnehin schwierig genug. Mitmachen, das ist das große Thema. Und sich zwischendurch halt ein bisschen Auszeit gönnen. Und jetzt kann man natürlich fragen, was ist der Sinn eines solchen Lebens? Wenn man so in meiner Generation ist, darf man diese Frage stellen. Ja? Junge stellen sie sich nicht. Wenn man die Sinndebatte führt, ist interessant zu beobachten, dass lange Zeit falsch diskutiert wurde. Man hat immer gedacht, es gibt die Leute, die den Sinn suchen, ja, und die Leute und ihn finden und andererseits die an einer Sinnkrise leiden. Ja? Die gibt es schon auch. Aber es liegt viel dazwischen. Es gibt existenziell Indifferente, so nennt man es in der Forschung. Das sind diejenigen, die sagen, mein Leben hat überhaupt keinen Sinn, aber Krise habe ich deshalb nicht. Ja? Und das sind vor allem die Jungen. Ja? Das heißt, die sehen den Sinn ihres Lebens nicht, aber haben auch keine Sinnkrise. Ja? Die suchen bestenfalls Ablenkung. Die machen mit, so gut es geht und am Wochenende eben Party oder irgendwas, was Spaß macht. Und am Montag versucht man wieder zu funktionieren. Existenzielle Indifferenz. Ein sehr, sehr interessantes Phänomen unserer Zeit. Und eben, wie gesagt, Welt verändern, politische Visionen entwickeln, etwas, was nicht wirklich ins Jahr 2016 passt. Zumindest nicht in die Jugendkulturen des Jahres 2016. Wir haben es heute mit einer sehr stark postheroischen Jugend und einer postheroischen Jugendkultur zu tun. Der große Aufbruch ist nirgendwo zu beobachten, weder in den bildungsnahen Milieus noch bei den bildungsfernen. Ich habe da nochmal zwei Zitate mitgebracht. Die Helene Hegemann ist eine junge deutsche Autorin, die zu Beginn der 2010er Jahre noch im Teenageralter ihren ersten Roman veröffentlicht hat. Ja, stammt aus einer Theatermacher-Schauspielerfamilie, also es ist eigentlich Bildungselite. Ja. Und die sagt über sich und gleichzeitig über die eigene Generation, es interessiert nicht irgendeine große Wahrheit, mich interessiert nicht irgendeine große Wahrheit. Mir geht es fast ausschließlich um Statements, kurzes, prägnantes Statements und mir geht es auch um Unterhaltung. Ja. Und wenn man jetzt eher in das Modernisierungsverlierermilieu reinblickt, ja, und dann Interviews mit Leuten aus der Gothic-Szene macht, die sich eher auf der Verliererschiene sehen, und das Thema der Sinn des Lebens aufgreift, ja, erntet man ein müdes Lächeln. Ja, und Statements, Sager wie der von Ricky, der Sinn des Lebens ist Augen zu und durch. Das ist Jugend heute, das ist jugendkulturorientierte Jugend heute und es macht auf jeden Fall Sinn, sich diese jugendkulturorientierte Jugend anzusehen, denn so wie es der große deutsche Jugendforscher Dieter Barke, der mittlerweile ja leider verstorben ist, sehr treffend formuliert hat, die jugendkulturorientierten Jugendlichen erfüllen in besonders markanter Weise die Gestalt unserer Epoche. Und diese jugendkulturorientierten Jugendlichen pfeifen großteils auf die Politik.